Fleisch und Glashaus, der große Fußball-Podcast. Alles, was ihr zum EM-Start wissen müsst.
Und alle Informationen,
alle Spiele, alle Tore jetzt
alle
bei Fleisch und Glashaus.
Schiedsrichter-Infos und noch und nöcher kriegt ihr bei uns heute. Ahoi,
ahoi, wir stechen in See. Matrosen, kommt an Deck. Und wenn es in die Ferne geht, hab ich stets im Gepäck. Ein Bild von meiner Frau daheim, ne Pulle weißen Rum, ein Radio pack ich auch mit ein, und das hat einen Grund. Denn Fleisch und Glashaus hören, das schützt vor Skorbut. Ja, Fleisch und Glashaus hören, das schützt vor Skorbut.
Herzlich willkommen zum ersten deutschen Seefahrer-Podcast der Welt.
Es kursiert ja schon immer der Mythos, dass Fleisch und Glashaus viel zur See gehört wird. Und es ist auch tatsächlich der Fall. Es liegt nicht ausschließlich daran, dass wir jetzt bei Seemännern besonders beliebt sind. Viele hören es auch äußerst ungern, aber was soll man machen? Es bekämpft nun mal Skorbut und ist da die effizienteste Variante.
Ja, und viele finden es auch gut, halten es uns zugute, dass wir uns bei den Konflikten Piraten gegen Establishment, dass wir uns da neutral halten.
Halten uns da komplett raus. Sonst, ihr hättet euch vielleicht gewundert, warum wir so viel Seefahrer-Content machen, aber es ist halt unsere Zielgruppe.
Ja, deswegen auch die ganzen Werbepartner, die hier immer die ganzen Seefahrer-Produkte bewerben, diese Seefahrer-Mützen, Taue.
Stimmt. Taufirmen. Pfeifen. Tabakpfeifen.
Rumhersteller.
So Bartpflegeprodukte.
Ja, das ist das Ganze. Die ganze Seefahrerpalette wird hier abgedeckt.
Wollen wir mal wissenschaftlich reinstarten?
Ja.
Ich hätte eine kleine Gerüchteküche Spezialedition für dich vorbereitet. Und zwar sind es 10 wissenschaftliche Fakten. Du musst tippen, ob sie wahr oder falsch sind. Nummer 12 wird euch verblüffen.
Okay. 10 Fakten und Nummer 12 wird uns verblüffen.
Ja, so ein bisschen als Cliffhanger, weißt du, damit die Leute dranbleiben.
Ja.
Sonst hätten sie schon abgeschaltet. Wahr oder falsch? Das menschliche Gehirn besteht zu 85% aus Leitungswasser.
85%? Ja, das würde ich sagen, es könnte schon sein, oder? Der menschliche Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser, sagt man auch, oder?
Das ist falsch. Es besteht zu 85% aus Wasser.
Aber nicht aus Leitungswasser.
Aber nicht aus Leitungswasser.
Und wo ist der Unterschied zwischen Wasser und Leitungswasser? Dass es nicht aus dem Wasser ankommt.
Es kommt nicht aus der Leitung.
Und wenn man aber als Mensch ausschließlich Leitungswasser trinkt, dann irgendwann
wird es irgendwann mal in der Leitung gewesen sein. Das Wasser, was man dann im Gehirn hat, meinst du?
Vielleicht.
Ich glaube, es ist danach schon zu viele Metamorphosen durchgelaufen, als das. Das ist
eher eine philosophische Frage als eine biologische Frage.
Müssen wir vielleicht Richard David Precht nochmal einen Tisch holen, um das final zu klären?
Genau, da würde ich auf jeden Fall nochmal vor Gericht in Revision gehen bei der Antwort. Ob das nicht doch meine Antwort auch als richtig gilt.
Also erstmal gilt sie als falsch, aber Martin versucht sich einzuklagen.
Ja.
Wahr oder falsch? Nacktschnecken erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von über 70 Stundenkilometer.
Vielleicht, wenn sie irgendwie an einem LKW unten kleben bleiben oder am Auto sich so hochkrabbeln und dann am Auto und das Auto fährt dann los mit den Nacktschnecken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bei der Frage kann ich schon mal ankündigen, da gehe ich nicht in Revision, auch wenn du sie mir als falsch wertest. Aber ich glaube nicht, dass Nacktschnecken 70 km/h schnell werden können.
Das ist die richtige Antwort. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt nämlich 0,003 km/h. Tatsächlich. Hast du richtig hergeleitet. Ja.
Hergeleitet auch, ja.
Wahr oder falsch? Malzbier hat einen höheren Fruchtgehalt als frisch gepresster Orangensaft.
Falsch.
Auch das ist tatsächlich falsch und damit liegst du richtig. Malzbier 0% Fruchtgehalt, bei frischem Orangensaft 100% Fruchtgehalt.
0% ist bei Malzbier?
Ja. Außer man mischt ein bisschen was bei. Gab wohl Rezepte auch mit 2 oder 3%.
Und Malz ist keine Frucht?
Malz ist irgendwie Hopfen, Malz, Gerste, sowas in die
Richtung. Geht eher in die Richtung Gemüse,
Getreide,
oder?
Getreide, würde ich sagen. Achso, aber okay. Gefährliches Halbwissen. Wahr oder falsch, das Hühnermoor in Hamburg-Sasel ist tiefer als der Marianengraben?
Das ist wahr. Das, ja, das ist wahr.
Nee, ist tatsächlich falsch. Hätte ich nämlich auch zuerst gedacht. Marianengraben 12 Kilometer, Hühnermoor vermutlich 2 bis 3 Meter.
Na gut. Aber es ist wahrscheinlich ist das Hühnermoor das tiefste Hühnermoor in Hamburg-Sasel.
Genau.
Deswegen so, ja. Hatte ich gedacht, dass es wahrscheinlich auch tiefer sein muss als der Marianengraben.
Ja, das war tricky, die Frage. Also da kann man schon leicht aufs Glatteis geraten. Wahr oder falsch, Kellerasseln sind aufgrund ihres Panzers kugelsicher?
Die meisten Kugeln werden die abwehren können, ja.
Falsch, das Exoskelett eine Assel ist nicht darauf ausgelegt, um vor Kugeln zu schützen. Allerdings habe ich Kugeln natürlich nicht genauer definiert. Es kann ja auch eine kleine Papierkugel sein, ne? Theoretisch.
Ich hätte jetzt schon so die meisten Handfeuerwaffen
gedacht. Meinst du, können die abwehren?
Hätte ich gedacht, aber.
Ja, okay, den schreiben wir dir gut. Den schreiben wir dir gut. Da muss ich im Nachhinein revidieren, war eine unsaubere Frage. Jetzt wird's wieder eindeutiger. Johannes Gutenberg hat nicht nur den Buchdruck erfunden, sondern auch den Blutdruck.
Ja, das hat er gemacht. Früher, das war, ist bekannt, dass vorher das Blut war eher wie in so einem Becher oder in so einem Swimmingpool. Es ist eher so geschwappt im Körper, auch gerne mal oben aus den Ohren rausgeschwappt, weil man da halt nicht diesen Druck hinter hatte. Das ist nicht so richtig, wie es jetzt heutzutage donnert es ja richtig durch die Arterien durch in Nacktschneckengeschwindigkeit. Mhm. Aber damals war es eher so wie so ein halbvolles Glas.
Richtig, und das hat er mit der Druckerpresse, hatte er damals quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, der Buchdruck und der Blutdruck. Letzte Frage, ein ausgewachsener Wasserbüffel ist aufgrund seiner hohlen Knochen leichter als ein Borkenkäfer.
Ja, ich würde sagen, nein, weil die sind beide genau gleich schwer.
Also deine Antwort ist richtig, aber falsch, falsch geantwortet, aber es, also falsch war richtig, aber die Herleitung war falsch. Weil Wasserbüffel sind tatsächlich schwerer, 1 Tonne und bei Borkenkäfer ungefähr 5 Milligramm Gewicht.
Ach so.
Ja, aber zählt trotzdem als richtig. Hast du insgesamt gut gemacht, du bist schon ein kleiner Wissenschaftler. Man hat es damals schon gewusst, Chemie-Leistungskurs. Mhm. Hast du hier nochmal beweisen können.
Danke für dieses schöne Quiz. Ja, gestern ging die Fußball-EM los. Wir haben es uns reingezogen. Deutschland gegen Schottland war das Eröffnungsspiel. Und also bei der Eröffnungszeremonie hat Deutschland sich wieder mal von seiner besten Seite gezeigt, ne? Und gezeigt, dass man showtechnisch wirklich auf Weltniveau mitspielen kann.
Die Amis haben neidisch geguckt, als sie diese Eröffnungszeremonie sich angeschaut haben.
Ja, ich habe auch gedacht, so, dass da wirklich in der dritten oder vierten Football-Liga in Amerika, dass da wahrscheinlich jeden Sonntag ähnliche Choreografien aufgefahren werden.
Ja, wahrscheinlich ist es echt so das Niveau, ne? Es waren ganz durchschnittliche Tänzer, kreuz und quer getanzt haben, irgendwelche Farbenkombinationen im Publikum, durch so Plastikdinger, die sie hochgehalten haben, die keinen richtigen Sinn ergeben haben oder zumindest war da nichts zu erkennen. Musikalisch nichts mit Wiedererkennungswert, es war schon ganz armselig. Es hatte teilweise ein bisschen was so wie so Militärformationen, weißt du, so ein bisschen nordkoreanische Militärparade auf ganz, 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 ganz Wish bestellt.
Ja.
Aber
auf Temu.
Auf Temu. Ja, ich konnte der Sache nichts abgewinnen.
Nee. Und dann auch die deutsche Nationalhymne hat auch richtig abgekackt gegen die schottische.
Ich bin der Meinung, das ist mir gestern klar geworden, wir müssen tauschen. Wir können nicht weitermachen mit der Nationalhymne.
Ja, stimmt.
Was wäre der beste Ansatz? Meines Erachtens Ausschreibung machen, einfach. Jeder kann Ideen einreichen und dann wird per Volksentscheid. Kommen die Top 5, kommen in die Abstimmung. Man kann ja sogar sagen, die jetzige deutsche Nationalhymne ist auch mit in der Abstimmung, wenn die Mehrheit der Deutschen sagt, sie wollen die behalten, schön und gut. Aber man schickt zumindest 5 weitere Herausforderer ins Rennen und dann machen wir, direkte Demokratie wird ja eh häufig gefordert, dann machen wir eine Abstimmung, Volksentscheid, so jeder kreuzt an, welche Version er am besten findet.
Das ist überzeugend. Wahrscheinlich gerade im Moment würde es, Pyrotechnik ist kein Verbrechen werden.
Stimmt.
Und das wäre eine gute Nationalhymne, gerade fürs Fußballstadion absolut geeignet.
Perfekt geeignet, eigentlich auch für jeden Kontext. Auch wenn der Frank-Walter Steinmeier da Staatspräsidenten in Bellevue trifft und sie dann da draußen stehen in dem Vorgarten,
ja,
kann man das auch gut spielen.
Finde ich auch.
Aber man kann ja eigentlich direkte Demokratie, wenn man Unterschriften sammelt, hat man auch die Möglichkeit, Volksentscheide irgendwie zu initiieren. Kann sein, dass die Nationalhymne irgendwie durch Grundgesetz nochmal doppelt und dreifach geschützt ist. Ich weiß nicht genau, aber wir werden das mal in die Wege leiten. Gerne unterschreiben, die Petition supporten und dann haben wir bald eine neue Nationalhymne. Vielleicht nehmen wir einfach die schottische, die klang gut. Ein bisschen anderer Text und dann klappt das.
Ich weiß auch nicht, ob man für so eine Petition, um die jetzt überzeugend zu machen, ob man da schon einen konkreten neuen Vorschlag bräuchte. Weißt du, ob man jetzt einfach so, wenn man einfach pitcht, wir müssen eine Umfrage machen für eine Nationalhymne, ob das schon überzeugend genug ist oder ob man eigentlich schon eine in der Hinterhand haben müsste.
Ja, vielleicht hast du recht.
Und da, so gerne ich wirklich Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen als Nationalhymne hätte, ist den Aufwand wäre es mir dann nicht wert dafür, ehrlich gesagt.
Aber da, diesen Song gibt es ja schon. Viel mehr Aufwand ist da ja nicht mehr zu machen.
Naja, den Aufwand, da eine Petition für zu machen.
Das rollt von alleine. Das haben wir jetzt hier in Fleisch und Lasus einmal erwähnt. Irgendeine Zuhörerin wird sich das Thema schnappen und wird da die Petition starten, denke ich. Wäre zu hoffen zumindest.
Und Eröffnungszeremonie technisch habe ich gedacht, dass man sich jetzt auch überlegen könnte, wenn Deutschland zum Beispiel ins Finale kommt, was gar nicht so unwahrscheinlich aussieht, dass man sich dafür dann vielleicht eine neue Performance jetzt mal überlegt. Das hat man noch ein paar Wochen Zeit, um da ein bisschen besser abzuliefern als beim Eröffnungsspiel.
Oder man fängt die Europameisterschaft nochmal von vorne an. Es sind jetzt gerade mal 2 Spiele gespielt. Bis morgen, wenn diese Folge rauskommt, sind vielleicht 4 Spiele gespielt. Da kann man noch sagen, okay, wir haben das in Sand gesetzt.
Aber es ging ganz gut los für Deutschland.
Ja, aber dann muss man einen sauren Apfel beißen, Herrgott. Dann musst du es halt nochmal spielen gegen Schottland.
Okay.
Ja. Oder? Und dann macht man, das rollt das ganze Thema nochmal von neu auf, macht eine neue Eröffnungszeremonie mit Pyrotechnik, mit provokanten Bannern, mit Schlägereien auf den Fanrängen, mit irgendwelchen, weiß nicht, wer soll da auftreten, irgendjemand, der schon...
Ja, wir haben ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Also, was auf jeden Fall sein muss, ist, dass eine komplette Länge des Stadions, Zuschauerbereich, voll ist mit Hooligans, mit Pyrotechnik. Oder Ultras, wie man auch immer das nennt, halt ambitionierte Fußballfans in einem voll damit mit Pyrotechnik ausgestattet und riesiger Spruchbanner, ganz Deutschland hasst die Polizei.
Ja, das ist wichtig, um da mal auch ein bisschen Pfeffer reinzubringen direkt in die Nummer.
Ja, ein bisschen edgy, so. Irgendwas, worüber die Bildzeitung schreiben kann am nächsten Tag, das ist ja wichtig, weil die ja sonst nichts finden.
Und ich würde auch dann diese verabredeten Faustkämpfe unter Hooligans, die würde ich dann in der Vorbereitung auf das Spiel oder in den Vorberichten einfach auf dem Feld stattfinden lassen. Vielleicht das fürs nächste Match. Zum Beispiel, jetzt spielt ja England gegen Serbien, ne? Hitziger Kampf, beides Fanlager, dem man eine gewisse Gewaltbereitschaft auch zumutet.
Ist das so? Serbien auch?
Ich glaube schon, dass die da auch wild unterwegs sind. Auf jeden Fall ist das das einzige Spiel, wo sie jetzt das mit dem Alkohol reduziert haben. Und dann lässt du die Fans...
Was haben sie reduziert?
Dass du im Stadion entweder gar keinen oder nur sehr beschränkt Alkohol verfügbar hast, weil das ein Hochrisikospiel ist. Wie das ja zum Beispiel bei HSV gegen Pauli, kriegst du dann auch keinen Alkohol im Stadion, weil das dann... dadurch exponentiell das Gewaltpotenzial steigt. Und die würde ich dann einfach fighten lassen vor dem Spiel.
Ja.
Auf dem Rasen, ohne Regeln.
Wäre so für 5 Minuten oder so, es wäre auf jeden Fall interessant.
Das hat auch so ewig lange gedauert, das war auch die Problematik bei der Eröffnungszeremonie.
Gestern, das war echt sehr lang.
Ich habe heute, was auch ewig gedauert hat, ich habe vorhin Treasures of Color oder so hieß das. Eine Zeremonie für unseren geschätzten König, Prinz Charles, König Charles. In England, der hat Geburtstag, machen sie immer eine riesige Zeremonie mit Flugzeugen und so. Und dann haben sie 41, war Teil dieser Zeremonie, haben sie auf ARD übertragen, 41 Kanonenschüsse aus so einer historischen Kanone, sah völlig unspektakulär aus, in 10-Sekunden-Rhythmen. Das heißt, in einer Minute sind es 6 Schuss. Und sie haben die ganze Zeit bei ARD das begleitet, indem da diese Kamera auf diese Kanone war. Und dann war da daneben so ein, wie halt die Dudes aussehen in England, die da beim Buckingham Palace arbeiten. Und er hat
Die
gesagt,
Palastwachen mit
Palastwachen, solche Leute.
diesen schwarzen hohen Hüten, die sich nicht bewegen dürfen.
Genau, solche Dudes, da durften sie sich mal bewegen. Und dann sagte er, Number 5, shoot. Und dann, brumm, hört man, wie die Kanone knallt. Number 6, shoot. Es war immer, es ging dann bis 41. Und es war so ein, kann man sich ja ausrechnen, 6, 7 Minuten, es dauerte 10 Minuten lang oder sowas. 8 Minuten.
Und keine unkommentiert auch.
Nee, kommentiert. Es kommentiert, da waren zwei Royal-Experten, die maximal unkritisch waren, die das alles begleitet haben. Und Kate war wieder zu sehen. Und die
War
Versch
sie li
ja,
vor
ihr
Ort?
erster Auftritt wieder. Und sie waren beseelt, dass sie wieder dabei war. Und die Queen wäre stolz auf ihren Charles, dass er da wirklich auf dem Balkon raus. Das große Highlight ist ja, die gehen auf den Balkon. William war dabei, die Juniors, Kate, Prinz Charles, King Charles, Camilla war dabei. Und die stehen dann da und winken. Das dauert so ungefähr 2 Minuten und dann gehen sie wieder runter vom Balkon.
Ich war neulich auch auf dem Instagram-Profil von Kate und William unterwegs,
Ja.
weil ich dann, po die hatte wieder was gepostet. Kate, die ist ja, hat ja Krebs oder so seit ein paar Monaten
Ja.
und ist deswegen in der Öffentlichkeit ganz selten zu sehen. Da hatte sie einmal diesen Skandal, über den wir auch berichtet haben, wo sie dieses Bild gepostet hat mit ihren Kindern, was dann aber ganz stark bearbeitet war, wo sie sich dann am Ende entschuldigt hat und so. Und die hat jetzt auch wieder gepostet, ein Foto hier, wo sie, ich habe mir den Text gar nicht komplett durchgelesen, aber irgendwie es geht voran in ihren Behandlungen. Sie bedankt sich bei den Support der Leute.
Ja.
Und der Support der Leute sieht eigentlich so aus, dass es dieses Instagram-Profil, was auch, ich, das hatte auf jeden Fall, ich glaube 15 Millionen Follower, auf jeden Fall ganz viele. Und dann werden da so Reels geteilt, wo Prinz William dann auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und da die Leute supportet, irgendwelche Events besucht und dann stehen da drunter immer die Kommentare, Where's Kate? What have you done to Kate? Und so, dass sie halt versteckt gehalten wird. Deswegen, auch für mich jetzt, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, auch mit diesen ganzen bearbeiteten Bildern und so, man weiß ja nicht genau, was da wirklich hintersteckt, aber wenn sie sich da auf dem Balkon jetzt gezeigt hat, scheint es ja doch alles gut zu sein.
Ja, es scheint, also man muss sich keine Sorgen machen. Auch King Charles hat ja auch Krebs und auch
Stimmt.
er hat sich gezeigt auf dem Balkon, hat gewunken. Also spektakuläres Event. Dann gab es die Flugzeugparade, da waren einmal 3 Helikopter rübergeflogen über London. Danach kamen, glaube ich, nochmal so 5 Flugzeuge auch einmal rüber.
Geil.
Also wirklich sensationelles Event. Vorne waren dann Demonstranten, Not My King haben sie gerufen. Das wurde sehr, sehr kritisch gesehen bei den Adelsexperten der ARD.
Da kann man sich jetzt auch mal fragen, wenn man jetzt, sage ich mal, als Podcast Fleisch und Glashaus, wenn man jetzt so einen London-Korrespondenten hätte, jemanden hätte, der mal in London vor Ort berichten könnte und auch mal einen O-Ton geht, wäre schön, wäre doch schön
Stimmt,
eigentlich, ne?
stimmt.
Wenn man irgendwie da irgendeinen Kontakt nach London hätte.
Und wir haben ja die Zuhörerschaft in London eigentlich da und sie
Eigentlich
meldet sich
schon.
aber irgendwie,
Nee.
bietet sich nicht an,
Und es
ne?
ist auch gerade in
Immer nur
London.
nehmen, 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 jeden Sonntag die Folge, immer nehmen, 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 aber nie mal auch
Ja,
geben.
vor Ort, mal vor Ort sein bei irgend, wenn da was passiert mit den Royals. Das interessiert uns ja.
Ja.
Und ich finde eh, so die Zuschauerschaft in London, das ist irgendwie so eine gesichtslose Masse. Man weiß es immer nicht
Ja,
genau,
sie sticht halt jetzt keinen Einzelcharakter sonderlich hinaus.
ja, genau.
Also ich hoffe, es geht weiter bergauf bei den Royals.
Hoffe ich auch. Und ich habe mich auch gefragt, dann, als ich da bei Instagram war, auf deren Seite, Das ist natürlich jetzt eine sehr moderne Kommunikation, die sie machen müssen, halt mit diesem ganzen Videocontent und so.
Sie werden auch moderner. Was, das Einzige, was da kritisch erwähnt wurde, sorry, dass ich da kurz reingrätsche, es wurde als erste Gemälde für den Buckingham Palace für King Charles wurde angefertigt.
Habe ich auch gesehen.
Hochmodern, rot, komplett rot.
Ja.
Es ist nicht, hat nichts mehr mit der traditionellen altmodischen Monarchie, die ich so liebe. Ja. Und das hatte auch die Adelsexpertin da sehr... Mit spitzen Lippen hat sie das so wahrgenommen und erwähnt, dass dieses Bild
hat ihr nicht gefallen.
Hat ihr nicht gefallen, nee.
Ja, und auch dieser Instagram-Auftritt, der ist dann natürlich dieses Bild, was dann von Kate gepostet wurde, natürlich hoch inszeniertes Bild, wo sie unter so einem Baum nachdenklich in die Ferne schaut. Und ja, man würde von ihr natürlich jetzt nicht so eine Instagram-Story erwarten, wie sie das Handy mal selber in die Hand nimmt und sich filmt, wie sie ihren Kindern Cornflakes macht morgens zum Frühstück. So was, das so, wie wer jetzt so eine Mami-Bloggerin machen würde. Ja. Was sie ja eigentlich auch ist im Endeffekt. Im Endeffekt ist sie ja nur eine, sind das Family-Blogger, diese Royals. Was haben die sonst für eine Aufgabe?
Nur halt alles noch spießiger gemacht.
Eben.
Das ist der einzige Faktor, der noch dazukommt.
Und da habe ich mich auch gefragt, so an wem orientieren die sich so? Also, ich meine, sie können ja nicht sagen, das gehört sich nicht für eine Royal Familie, was bei Instagram zu posten, weil sie haben ja keinen Vergleichswert. Früher bei ihren ganzen Vorfahren gab es das ja noch nicht.
Ja, sie können nach Holland gucken, sie können zum Dänen rüber luschern, zum Schweden.
Ja, aber das ist ja alles eher unter ihnen. Weil so vom Standing her.
Naja, das stimmt.
Orientieren sie sich dann noch so an King Arthur und so? Sagen sie damals, ich bin genau wie King Arthur, der damals hier das Schwert aus dem Stein ziehen wollte oder was? Das sind unsere Roots, wir müssen das alles noch irgendwie in dem Sinne machen.
Ich glaube, sie orientieren sich schon immer an den vorherigen Generationen und versuchen von Generation zu Generation so eine Nuance progressiver zu werden. Es wird ja jetzt, King Charles wird ja auch nachgesagt, dass er jetzt einer ist, der da Reformen anstößt, der...
Mit dem Umweltschutz und so ist ihm ja ein...
Ist ihm angeblich ein Anliegen und er...
Deswegen lässt er auch die Flieger bei seinem Geburtstag, die Jets immer über London brettern, ne?
Genau.
Das nun, naja, da, so weit geht der Umweltschutz ja nun auch nicht, dass wir da darauf verzichten, die Jets über London brettern zu lassen. Na, das ist auch verständlich.
Ja, und er hatte auch, was als große Revolution angesehen wurde, die Auftritte der königlichen Familie verschlankt. Also es gab nur noch weniger Leute, die aufgetreten sind öffentlich. Da wurde jetzt aber zurückgerudert. Ja. Das wird jetzt wieder richtig pompös und groß. Und auch Andrews Töchter und Enkelin, und die können alle überall auftreten im Namen der Royals.
Wie in so andere Länder besuchen und sowas.
Ja, und auch, es gibt ja da etliche Förmlichkeiten, da wird irgendjemand zum Ritter geschlagen oder da kriegt irgendjemand, was weiß ich, was man als Royal so macht. Ne? Man ist auf irgendwelchen Events als Repräsentant vor Ort. Und da, er hatte Krebs, Kate hatte Krebs, also es war ein bisschen Engpass und er hat gemerkt, wir brauchen mehr Leute, und er hat wieder zurückgerudert zum alten Setup. Bei ARD haben sie auch gesagt, der ganz große Reformer ist er nicht. Das wird eher kommen, wenn sie dann auch an William übergeben und an Kate eine Generation danach.
Sind die so dafür bekannt, so progressiv zu sein?
Eher, I don't know.
Eher Harry ist da derjenige, aber der hat sich ja rausgehalten.
Stimmt.
Ja, ich weiß nur, dass Kate und William wurden so kritisiert, weil die irgendein afrikanisches Land besucht haben. Ich weiß jetzt nicht mehr welches, auf jeden Fall war da ein ganz unglücklicher Auftritt im kolonialen Stil von den beiden. Das war es Nigeria? Ich weiß es nicht. Und dann waren nämlich Prinz Harry und Meghan Markle waren da auch nochmal, weil Meghan Markle hat einen DNA-Test gemacht und dabei kam raus, dass sie zu einem hohen Prozentzahl ihre Roots in diesem Land hat. Ich meine, es war Nigeria, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren die da auch nochmal und denen ist es wohl besser gelungen. Von der Bildsprache her.
Ja, ich sehe auch Harry und Meghan, die müssen auf den Thron.
Die hast du vor ein paar Monaten hier noch richtig hart kritisiert. Die schlimmsten Menschen überhaupt.
Ja, das stimmt. Habe ich meine Meinung geändert. Aus Kalifornien aus sollen sie den Bums regieren.
Oh, das wäre auch schön. So aus.
Ja, ein bisschen wie der thailändische König, der das aus Deutschland ausmacht.
Das könnten die auch aus Deutschland ausmachen. Wieso eigentlich nicht?
Wir machen so ein Monarchen. Bayern wird zu so einem Monarchenort. Da leben nur die ganzen Monarchiefamilien. Da gibt es doch auch noch so Schlösser, Neuschwanstein, können doch irgendjemand rein, irgendwelche Royals.
Ja, ich würde Harry und Meghan Neuschwanstein überlassen.
Ich auch.
Ich war ja da letzten Herbst oder Spätsommer und ich habe es mir auch nur von außen angesehen. Also ich hätte da keinen Verlust von gehabt, wenn die da drin gewohnt hätten.
Ich war da mal drin, ich habe das schon mal gescoutet für die. Mhm. War alles tipptopp, war ja auch erst relativ spät gebaut. Ich glaube, die hatten da sogar teilweise schon Elektrizität und so. Es ist ein modernes Schloss. Den Thron hat man gesehen, sah tipptopp aus. Herrlicher Ausblick von da oben, ist ja auf so einem Berg drauf.
Und hat sich gelohnt, da auch reinzugehen?
Ja, war gut, aber ich würde jetzt das auch nicht missen, wenn jetzt Meghan und Harry da sind.
Weil von außen sieht es natürlich schon sehr, sieht auch schon sehr beeindruckend aus.
Ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie haben wir es uns dann gespart, da reinzugehen.
Beim Buckingham Palace haben sie jetzt mehr Räumlichkeiten, den Ostflügel haben sie auch für Besichtigung freigegeben. Natürlich nicht den Balkon, klar, aber trotzdem kann man mehr Sachen angucken, weil sie müssen Kohle einsammeln. Der Buckingham Palace ist marode. 80 Millionen Euro wollen sie dieses Jahr noch reinstecken in Renovierung. Und deswegen muss Geld her. Kann man jetzt den Ostflügel besuchen für 80 bis 90 Euro pro Ticket.
Das ist kostspielig, Alter.
Ja.
80 bis 90 Euro.
Mhm.
Boah.
Haben sie gesagt.
Das ist schon echt frech.
Also, yo. Aber sie müssen natürlich gucken, weil die Briten werden immer ärmer, ne, gibt viel Armut in Great Britain mittlerweile und da können sie nicht hingehen und sagen, wir ziehen das dem Steuerzahler aus der Tasche. Deswegen wollen sie da lieber die Touris abziehen.
Haben sie dann nicht mehr die Lehnsherrschaft, wo sie den Bauern irgendwie die Hälfte von ihrer Ernte abnehmen einfach? Oder wie, so läuft es doch eigentlich?
Ja, es ist alles auch zum Beispiel, oder die Kolonial... Herrschaft, wo man stimmt. Aus anderen Ländern ist quasi stimmt. Kostenlos die ganzen Güter ja. zur Verfügung gestellt
bekommt. Sich schenken lässt. Also kann man dann nicht nochmal in irgendein Land reingehen und sich da die Goldschätze schenken lassen? Oder was? So ist es doch eigentlich.
Ja, womöglich. Wer weiß, was da jetzt für Initiativen kommen von King Harry,
das
King
sehe ich
Charles,
schon.
King William.
Das sehe ich schon. Wenn jetzt auf See stecht, ihr wisst ja, worauf ihr zu achten habt. Ne? Haben wir ja hier im Intro-Song abgespielt.
Ja, stimmt.
Aber gerade da, Museen sind ja in London kostenlos und dafür zahlt man ja sonst auch gerne mal 20 Euro oder wie viel auch immer Eintritt und dann, das hätte ich dann, sag ich mal, auch noch akzeptiert vielleicht oder 30 Euro. Ist schon viel so für einen Tagestrip, aber ist dann eine einmalige Sache, die man sich mal reinzieht. Obwohl Schloss Neuschwanstein ist auch relativ teuer, da reinzugehen, oder? Weißt du es noch?
Kann ich nicht mehr erinnern. Was unglaublich teuer ist die Seilbahn hoch zur Zugspitze. Ich glaube, die kostet 60 Euro oder so. Völlig überteuert. Wenn man überlegt, da kriegst du in Österreich ja eine Seilbahnfahrt hoch, den ganzen Tag Skipass kriegst du für den Preis. Und bei uns in Deutschland Zugspitze nur einmal hoch und runter zahlst du schon das.
Ja, diese Seilbahn habe ich auch schon erlebt, dass teilweise sehr teuer ist. Hast du es gemacht auf die Zugspitze
rauf? Bin ich nicht. Das ist auch nicht sicher, das Ding. Die haben mit einem Pfeiler haben sie das gebaut, nur um wieder in irgendwelchen Guinness-Buch-Rekorden drin zu stehen. Ja. Also da stürzt du ab. Hast du das dir angeguckt unten vom Alpsee aus?
Ich war noch nicht da.
Ja, da siehst du schon, dass das keine sichere Nummer ist. Das geht so steil hoch von unten und sie haben einen Pfeiler in der Mitte, sonst das komplett freischwingt. Da kommt einmal ein Specht und noggert da ein bisschen am Seil rum und schon hängst du in dem Gebirge drin.
Yes, willst du mal ein bisschen berichten von deiner Wahlhelferaktivität?
Stimmt, ja, das war letzte Woche Sonntag, haben ja die Wahlen stattgefunden, war ich als Wahlhelfer tätig in den Messehallen, finde das statt, da wird alles zentral ausgezählt.
Ach so, du warst gar nicht in einem bestimmten Wahlbüro?
Nee, im Wahlbüro, das sind dann nochmal andere Tätigkeiten, ne? Die Leute, die den Stimmzettel entgegennehmen und die Wahlscheine kontrollieren und so. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir waren erst im Einsatz, als die Stimmen schon abgegeben waren, zur Auszählung.
Diese ganzen Plastikmülleimer, wo man das reinwirft, sind ja so Mülleimer,
oder? Da wird so ein riesiger Mülleimer, wird da hingerollt. Dann haben wir durch irgendeinen zufälligen Bezirk bekommen, für den wir ausgezählt haben.
Hattest du ein Los dabei von jemandem, den du kennst?
Nee.
Lose nennt man das auch.
Ja, genau. Stimmt. Rest so dahingestellt, man ist in so einer Gruppe von 8 Leuten. Bei uns waren 2 davon Wahlleiter, 6 waren dann
Wahlhelfer.
Da gibt es verschiedene Assistenten, Wahlvorstand. Ich weiß nicht,
was genau, war deine Position?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wahlvorstand vielleicht.
Mm.
Aber, nee, oder Wahlhelfer.
Äußere dich jetzt mit Bedacht hier. Nicht, dass die Wahl nochmal neu aufgerollt werden muss. Aber wäre eigentlich gut, wenn. Wäre eigentlich nicht schlecht.
Ja, wer weiß, ob das gut wäre.
Ja, stimmt.
Aber genau, dann kriegst du diese Tonne, da sind dann Stimmen drin, Bezirkswahl, Europawahl, musst du erstmal zählen. Du musst also ganz häufig zählen, dokumentieren, Vier-Augen-Prinzip, alles nochmal doppelt und dreifach zählen. Das ist quasi das, was man dann für viele Stunden macht.
Also, als ich gewählt habe, habe ich ja auch schon muss ich schon daran denken, dass du das ja machen musst. Und da ist mir schon aufgefallen, also man muss ja schon sehr viel blättern, ne? Also man bekommt da so ein, wie viele Seiten, so ein 20-seitiges Heft.
Für die Bezirkswahl.
Für die Bezirkswahl, okay. Ja. Und Europawahl ist ja dieser längliche Zettel.
Genau.
Der
genau.
So 3-4 DIN A4 Seiten untereinander zusammengefaltet.
Ja, Bezirkswahl ist komplizierter, da bin ich aber dann nicht dabei gewesen. Ich habe nur Europawahl gezählt.
Ah, okay. Hast du dich früher Feierabend gemacht?
Nein, oder? Ich wollte die Bezirkswahl wählen, aber aufgrund eines Formfehlers haben sie mich da nicht berücksichtigt. Deswegen habe ich nur die Europawahl gewählt.
Ah, okay, und
Europawahl gezählt.
Das war einfacher quasi, also
ja.
Du hast den Zettel wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also du bekommst den Wahlzettel.
Wir haben nur Briefwahlstimmen. Wir haben Briefwahlstimmen aus einem Bezirk gezählt. Dann kriegst du diese
roten Umschläge.
Genau, dann zählst du erstmal die Umschläge. Dann dokumentierst du, wie viele Umschläge es gibt. Dann machst du die Umschläge auf. Da drin ist ja nochmal ein kleinerer Umschlag mit dem Stimmzettel und ein Wahlschein, den man unterschreiben muss. Dann schaust du dir an, Wahlschein und Umschlag, ist es alles valide? Wenn ja,
inwiefern?
Ist der Wahlschein unterschrieben? Stimmt die Nummer überein? Ist der Umschlag mit dem Stimmzettel richtig richtig zugeklebt? Oder wurde der schon aufgerissen und wieder mit Tesa nochmal zugeklebt oder so?
Gab es solche Fälle?
Genau. Und die Sachen, wo du dir nicht sicher bist, ob das hundertprozentig valide ist, kommt es auf den Sonderstapel. Dann zählst du erstmal Sonderstapel und legitime Stimmen. So. Und dann gehst du alles durch, sortierst das, hast die Wahlscheine, hast die Umschläge und hast den Sonderstapel. Dann, wenn das alles durch ist, zählst du nochmal alles durch, gleichst es ab mit dem, wie viele Umschläge du ursprünglich hattest. Das muss natürlich noch matchen. Falls es nicht stimmt, muss er alles nochmal machen. Und dann geht man den Sonderstapel durch. Und wir haben dann dazu 8 gesessen und du schaust dir jeden einzelnen Fall an und dann wird abgestimmt per Handzeichen, wer diese Stimme anerkennen möchte und wer die Stimme nicht anerkennen möchte.
Muss man dann so vorstellen, hier, diesen Brief habe ich gerade gesehen, den anderen, guck mal hier.
Das macht dann der Wahlleiter. Also selber beim Zählen, nur wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass das
valide ist,
dann packst du es auf den Sonderstapel.
Ah, und der Wahlleiter geht alle Sonderexemplare durch und ihr stimmt ab darüber.
Genau, dann geht der Wahlleiter die durch und dann stimmt man darüber ab, ob man die gut findet oder nicht. Oder ob man die zählen lassen möchte oder nicht.
Kann man auch vorher gucken, welche Partei da gewählt wurde und dann entscheiden, ob man es...
Das kann man natürlich nicht machen, weil der Umschlag mit den Stimmen ist ja noch verschlossen.
Okay, aber da hattet ihr welche, die dann mit Tesa zugeklebt waren.
Zum Beispiel... Da muss man, ist natürlich immer so eine Ermessenssache. Manche Sachen sind dann einfach nicht richtig unterschrieben oder völlig woanders unterschrieben. Dann kannst du aber gucken, okay, der ist 1922 geboren oder sowas, 102 Jahre alt. Dann, weißt du, so ein bisschen Abwägungssache.
Ja, lehnt man das ab, weil man...
Denkt, so alte Leute wählen CDU.
Das will man nicht supporten.
Nein, natürlich nicht. Aber genau, so muss man das halt dann irgendwie gucken. Und dann machst du den Umschlag auf im nächsten Schritt. Wenn die Wahlscheine alle passen und die Umschläge auch oder du dann eben über diesen Sonderstapel die Stimmen akzeptiert hast, machst du die Umschläge auf und dann hast du da drin die Stimmzettel. Da sind aber dann die Wahlscheine schon wegsortiert, damit du nicht weißt, von wem die Stimmzettel sind.
Okay.
Das darf man erst ab 18 Uhr machen. Also das andere ist Vorbereitungszeit. Bis dahin, wir haben uns um 14 Uhr getroffen, dann war es 18 Uhr. Wir haben auch die Zeit gebraucht bis 18 Uhr. Also es dauert ungefähr 4 Stunden dieser Akt schon der Vorbereitung. Ja. Und dann hast du die Stimmzettel, machst du die auf und zählst auch erstmal nur, schaust dir an, ob sie valide sind und dann legst du sie weg und zählst sie. Und da gibt's 3 Stapel, wieder Sonderstapel, man ist sich nicht sicher, ob der Wählerwillen klar zu erkennen ist bei der Stimme oder es ist zumindest diskutabel, machst du Sonderstapel. 3. Stapel sind leere und der andere Stapel sind halt die, die gültig sind. Und dann das gleiche Prozedere. Leere zählen natürlich nicht. Und bei denen, wo man es nicht genau erkennen kann oder es zumindest diskutabel ist, wird wieder abgestimmt, ob man die Stimme zählen möchte oder nicht.
Werden Leere denn dokumentiert?
Die werden dokumentiert und die würden dann auch in die Wahlbeteiligung mit einfließen, nach meinem Verständnis. Weil wir geben das quasi an, in der Gesamtsumme tauchen die auf, nur halt nicht als gewertete Stimme.
Und waren auch welche dabei, die da auf den Wahlzettel irgendein Querdenker-Shit draufgekritzelt haben?
Der eine Wahlleiter hat gesagt, letztes Mal hatten sie einen, der mit dem Hakenkreuz angekreuzt hat. Aber sonst.
Kann man das werten? Muss man das werten als Stimme?
Muss man dann halt abstimmen, ne? Musst du dir überlegen, ob du da den klaren Wählerwillen erkennen kannst oder nicht. Ist ja nicht der Auftrag des Wahlleiters oder des Wahlhelfers, das politisch zu bewerten, sondern es ist ja schon der Auftrag, einzuschätzen, ob man den eindeutigen Wählerwillen erkennen kann oder nicht.
Wenn man da 5 Hakenkreuze bei der AfD hat. Oder wahrscheinlich eher.
Das kann ich nicht so sagen. Müsstest du dann selber für dich entscheiden, ob du sagst, das.
Ja, ist eine schwere Frage, ne, wenn man es nicht politisch bewertet, weil das ist ja eindeutig antidemokratisch dann.
Ja, aber das ist ja nicht dein Auftrag als Wahlhelfer, das einzuschätzen. Ich glaube, dein Auftrag ist halt, Stimmen zu zählen. Zu sehen,
ob man den Wählerwillen erkennt. Und,
ja, da überschätzt man, glaube ich, dann die eigenen Zuständigkeitsbereich, wenn man das noch mit einfließen lässt.
Wahrscheinlich.
Aber keine Ahnung, das muss man dann für sich selber überlegen.
Ja.
Und das ist dann der Prozess. Dann wird nochmal alles gezählt, dann wird es nach Parteien sortiert, dann zählt man die Parteienstapel, wie viele Zettel das sind, rechnet das dann wieder alles in Summe zusammen und hofft, dass das natürlich dann mit der Zahl übereinstimmt an Briefen, die man initial gehabt hat. Weil sonst muss man nochmal friemeln und nochmal
gucken. Wie, aber Parteienstapel?
Also du machst alle Briefe auf, du hast wieder einen Sonderstapel, dann gehst du den Sonderstapel wieder durch mit dem Wahlleiter, wer ist dafür, dass wir die zählen lassen, wer ist dafür, dass wir die ablehnen. Und danach sagst du, okay, jetzt gehen wir alle Stimmzettel durch, jeder kriegt wieder so einen Batzen oder beziehungsweise immer in Zweierteams, damit man das immer alles gegenseitig kontrolliert. Und dann machst du Stapel zum Beispiel für die 5, 6 größten Parteien und dann hast du erstmal einen Stapel mit Sonstige und dann machst du alle auf und sortierst die Zettel nach Parteien. Und Sonstige machst du dann nachher nochmal separat, weil es sind ja etliche Parteien, die angetreten sind.
Und wie viele Wähler waren da so Wahlzettel dabei, wo man das Gefühl hatte, okay, die haben einfach die Aufgabe nicht gecheckt und haben da...
Wenig. Also die allermeisten Stimmen sind schon gültig. Gerade, also wenn du... Die Leute haben es eher verkackt dabei, bei dieser Formalität da den Wahlschein richtig reinzumachen oder so, als dann das anzukreuzen.
Okay, und da habt ihr die meisten, wurden die meisten durchgevotet oder...
Kann ich nichts zu sagen. Manche schon, manche nein.
Okay. Wart ihr euch einig oder gab es auch manchmal Diskussionen?
Es gab, darf da keine Diskussion geben, es gab Uneinigkeit. Ne? Manchmal ist es dann 5-3 oder so.
Ja.
Aber dann kannst du ja nicht sagen, wie kannst du das akzeptieren? So, das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache.
Schade.
Im Zweifel, wenn es unentschieden ist, entscheiden die Wahlleiter oder der Wahlleiter.
Gut.
Ja, hat insgesamt 21 Uhr waren wir fertig. 14 Uhr hat es angefangen, also ungefähr 7 Stunden. Ich denke, Bezirkswahl am nächsten Tag wird noch deutlich länger gebraucht haben, weil das
ist ja halt sehr komplex.
Sehr, sehr komplex mit den ganzen verschiedenen Zetteln.
Und wie viele Stimmen habt ihr denn ausgezählt?
Weiß nicht, ob ich genaue Zahl sagen darf, aber so zwischen 500 und 1000.
Ach so, so wenig?
Relativ wenig. Ich habe auch gedacht, das seien mehr.
Krass.
Ja.
Aber das waren dann aus dem einen Häuserblock mehr oder weniger. Das ist ja super wenig.
Vermeintlich waren das die, also vielleicht sind auch einzelne Bezirke nochmal aufgeteilt, dass dann mehrere Gruppen für einen Bezirk auszählen. Wir haben natürlich auch nur Briefwahlstimmen gehabt.
Aber gefühlt haben die meisten Briefwahl gemacht. Also jetzt anekdotische Evidenz, aber Die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, haben Briefwahl gemacht.
Wahrscheinlich waren das nicht mal alle Briefwahlstimmen von dem Bezirk, ja. Wahrscheinlich haben noch andere auch dafür ausgezählt. Aber selbst für die Anzahl an Stimmen haben wir mit 8 Leuten, dadurch, dass du halt so viele Steps hast und immer wieder doppelt, dreifach zählen musst, dann wieder alles dokumentieren musst und so, ist halt maximal bürokratisch, muss es auch sein. Aber dadurch dauert das halt auch einfach, ne? Ich habe das Gefühl, wir waren schon effizient. Wir haben uns nie mal so richtig eklatant verzählt, dass man wieder komplett von vorne anfangen musste.
Ja.
Wenn dann mal so kleinere Hiccups, die dann aber schnell zu lösen waren. Also meines Erachtens wäre es nicht viel schneller gegangen.
Deswegen sagen ja auch so viele Leute, Diktatur wäre eigentlich das richtige System, weil das halt einfacher ist, man sich dieses Wahlding spart.
Das stimmt. Hat eigentlich nur Vorteile.
Ich habe jetzt nochmal eine moralische Frage an dich. Mhm. Und zwar ist jetzt ja eine neue Star Wars Serie rausgekommen auf Disney Plus, The Acolyte.
Mhm.
Und da wird ein bisschen, meiner Meinung nach, dieses Jedi-Prinzip gerät da in ein schlechtes Licht. Also du bist so grundsätzlich mit Star Wars bist du ja vertraut. So,
ne? Jedi sind die mit den Lichtschwertern.
Ja, genau.
Zum Beispiel Yoda.
Zum Beispiel Yoda oder Obi-Wan. Oder auch Anakin, bevor er zu Darth Vader wurde. Und diese Geschichte, The Acolyte, das spielt so vor der Episode 1, 100 Jahre ungefähr. Also man hat da quasi dieses ganze Jedi-Prinzip ist da auf dem Höhepunkt, könnte man sagen. Also
gab's Yoda schon? Ja, ne?
Ich glaube, habe ich mich auch gefragt, es müsste ihn eigentlich geben. Bisher, es gibt 3 Folgen von dieser Serie, bisher ist er noch nicht aufgetaucht. Könnte mir vorstellen, dass so ein junger Yoda noch auftaucht. Und, weil der ist ja mehrere, ich glaube, der ist mehrere hundert Jahre alt, als er dann gestorben ist. Und da, also die Jedi sind da die akzeptierten Hüter von Recht und Ordnung in der Galaxie. Sie haben einen sehr hohen Status, sie haben ihren Jedi-Tempel, wo sie die Kinder ausbilden und so weiter. Und da ist dann jetzt rausgekommen in dieser Serie, dass die Jedi, was eigentlich auch klar war, aber da wird es nochmal deutlich, die Jedi werden halt als Kinder gesigned quasi.
Mhm. Kinderarbeit.
Der eine hat gesagt, er wurde mit 4 gesigned und er war dann dabei, so ein junges Mädel, die wird auch nicht älter als 10 gewesen sein, dafür begeistern zu wollen, bei den Jedis mitzumachen. Und die werden dann da ins Jedi-Amt gehoben quasi oder in den Padawan-Status natürlich erstmal. Und dürfen dann nie wieder ihre Eltern sehen, ne? Findest du das moralisch vertretbar?
Das ist also ein bisschen schwierig. Eigentlich ist es schon wichtig, dass die Kinder mit ihren Eltern aufwachsen. In der Tierwelt macht man es ja auch häufig so, dass dann Welpen von den Eltern weggenommen werden und dann werden sie in Familien geschleust.
So Hundebabys.
Hundebabys zum Beispiel, die kommen dann trotzdem gut zurecht. Vielleicht haben die Jedis auch da so ein bisschen genetisch Übereinstimmung mit Hunden. Katzen ist das ja auch so, bei anderen Tieren auch so. Schwer einzuschätzen, ob die dann posttraumatische Belastungsstörungen davon tragen, wenn die früh ihren Kindern bzw. ihren Eltern entrissen werden.
Ja.
Das ist ein bisschen das Gegenkonzept von der Partei der schulmedizinischen Verjüngungsforschung, hatten wir uns ja angeschaut. Da ist es ja eher so, dass deren Hypothese ist, es wird sich alles nach hinten verschieben. Die Leute werden später Kinder kriegen, sie werden länger arbeiten und so. Und hier verschiebt sich das alles nach vorne. Also sie fangen schon früher an zu arbeiten mit 10.
Ja, beziehungsweise zu lernen. Ne? Sie starten dann mit der Ausbildung.
Man hat dann halt eine unglaublich lange Karriere und ich könnte mir vorstellen, dass es halt langweilig wird. Ne? Das ist wie so ein Dartspieler. Weißt du, ein Dartspieler wirst du mit 20 in den Beruf, kannst du theoretisch auch bis 70 machen. Und dann hast du eine unglaublich lange Profikarriere, die irgendwann sehr, sehr eintönig wird, glaube ich. Das ist vielleicht so ein bisschen das Ding.
Dartspieler und Jedi-Ritter ist auf jeden Fall auch ein plausibler Vergleich mit dem Unterschied, dass, wenn du so auch sagst, eintönig, bei so einem Jedi kann man sich halt auch gar nicht vorstellen, wie die Freizeit aussieht, ne? So Meister Yoda da in dem Besprechungsraum, macht da seine tiefe Ansage, schwere Worte, weise überlegt und geht dann raus aus dem Raum und macht sich irgendwie eine YouTube-Montana-Black-Reaction an oder was auf dem Laptop oder kann man sich schwer vorstellbar, auf doppelter Geschwindigkeit
wahrscheinlich. Der sitzt da, meditiert und ist mit seinen Gedanken alleine. Oder er liest Grammatikbücher, weil da hat er, glaube ich, Nachholbedarf.
Eine Neuerung gab es jetzt auch noch in der Serie, wurde George Lucas Regel gebrochen, dass jetzt da auch ein Wookie ein Jedi ist. Weißt du, dieser Chewbacca ist so ein dieser haarige Bär quasi, könnte man sagen, so ein Wesen, dessen der nicht reden kann, sondern nur so Laute von sich geben kann. Und George Lucas hatte wohl die Regel, dass diese Wesen keine Jedi werden dürfen. Und jetzt haben die das gebrochen quasi und da
Es
ist
ist,
ein Jedi
es, die
geworden.
Leute machen mittlerweile, was sie wollen. Du hast mir ja auch gerade erzählt, bei dem iPad ist jetzt ein Rechner drauf. Das
Taschenrechner.
Taschenrechner war auch eine Regel von Steve Jobs, dass da keine
Naja,
Taschenrechner
Steve
drauf
Jobs
sind.
hatte gesagt, will so lange keinen Taschenrechner machen, bis er quasi einen richtigen Mehrwert hat. Also er wollte nicht einfach den iPhone-Taschenrechner aufs iPad packen, weil das wäre ihm irgendwie zu billo gewesen. Und jetzt haben sie sich aber auch wirklich was überlegt. Also ich glaube, könnte mir vorstellen, dass
Dass er das durchgewunken hätte.
ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber
Ja.
es ist schon natürlich irgendwie macht schon ein bisschen was her, was sie sich da jetzt überlegt haben.
Okay. Ja, gut. Kann sein, dass du recht hast. Ich hatte das Gefühl, da sei beiden, sowohl George Lucas als auch Steve Jobs, so ein bisschen, sind sie beide in ihrer Autorität untergraben worden.
Könnte auch sein, dass sie das so sehen.
Wir werden es nicht herausfinden.
Na, bei George Lucas könnte man es vielleicht,
Könnte
aber
man
könnte
fragen,
man ihn
der ist noch
fragen.
unter uns, ne? Das stimmt. Vielleicht werde ich mir das anschauen. Man braucht natürlich ein Disney Plus Abonnement. Es ist ja mittlerweile für illegales Streamen ist nicht mehr die richtige Zeit, ne? Die Zeit ist vorbei mit Kinox und mit den ganzen Dingern. Ich habe eben versucht, MyP2P war früher, habe ich es hochgehalten, wobei meistens hatte ich auch die entsprechenden Abonnements. Aber wenn ich mal Fußball gucken musste und hatte da nicht Sky-Zugang oder so, habe ich MyP2P angegeben und da hast du eigentlich die ganzen Sportstreams bekommen, die du brauchtest. Jetzt war eben das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz, was nur über Magenta TV, also Pay-TV, übertragen wurde bei der Europameisterschaft. Dachte ich, schalte ich mal rein. Aber man findet nicht mehr so richtig. Ich habe dann irgendwas gefunden, was ständig hängen geblieben ist als Stream, wo dann noch mehr Pop-up-Werbung, noch mehr und man mit Adblocker ging er nicht und so. Es war nicht so reibungslos, wie ich es von früher kannte.
Aber vielleicht gibt es da einfach neue Seiten. Ich glaube, das gibt es schon noch, diese illegalen
Ja, ich habe ja eingegeben,
Sportstreams.
sportstreaming.org.
Kriegt man sowas bei Google?
Ja, MyP2P-Alternative habe ich eingegeben. Da kriegt man schon etliche.
Hm.
Ja, es hat auch noch irgendwie, aber vielleicht war es auch ein Wi-Fi-Pool. Vielleicht habe ich den Streaming-Anbietern jetzt Unrecht getan, dann tut es mir leid.
Den illegalen Streaming-Anbietern.
Ja, schöne Grüße an kim.com.
Ja,
Wobei, der war eher so im File-Game. Rest in Peace, wolltest du sagen.
Rest in Peace, würde ich sagen, ja.
Ja, stimmt.
Alles klar.
Dann auch Rest in Peace, heutige Fleischer und Lazarus Folge. Und nächste Woche.
Nächste Woche kommt ein bisschen später, weil wir erst Sonntag aufnehmen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen? Könnt ihr ausschlafen montags?
Jawohl.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, Fleischer und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Denn Fleischer und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Ja, Fleischer und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Jeder Seemann weiß es, Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Jeder Seemann weiß es, Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Denn Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Ja, Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Jeder Seemann weiß es, Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut. Jeder Seemann weiß es, Fleisch und Glas aus Hören, das schützt vor Skorbut.